Auto Weird FM.
Auto Weird FM, hallo zusammen. Folge 90, wir sind in den 90er angekommen. Blümchen singt der kleine Satellit. Hathaway singt What is Love. Und wie hießen sie gleich? Culture Beat singen Mr. Wayne. Und Benedikt Ritter singt?
Narkotika von den Scorpions.
Liquido, du.
Liquido.
Du. Mach das aus, Holger. Jetzt hier. Wir fangen mal von vorne an.
Sorry. Im Gegensatz zu dir, du warst ja zu der Zeit schon in der Uni, bin ich da noch in die Grundschule gegangen.
Sag mal, Alter. Wie habe ich jetzt das verdient, dass du hier so mich jetzt im Weinen bringst? Diesmal, sollte es andersrum laufen.
Ja, die 90er, ich muss sagen, die 90er waren nicht so, obwohl ich ja eigentlich da aufgewachsen bin, ich bin ja von 86, das war nicht so mein Jahrzehnt, ehrlich gesagt.
Doch, schon. 90er echt? Waren geil.
90er. Ich finde rückblickend die 80er eigentlich cooler. Mir gefällt auch die Musik der 80er sehr gut.
Du möchtest das Musikthema aufmachen?
Naja, sehr gerne. Noch nicht, bevor wir da hingehen. Ich habe nämlich jetzt vor kurzem erst mir mal The Breakfast Club angeguckt. Ist ja ein ganz großer Klassiker aus den 80ern.
Ja.
Und da ist ja auf dem Soundtrack Don't Forget About Me gewesen. Von den Simple Minds.
Oh, die Simple
Minds. Das ist einfach ein großartiger Song.
Das ist ein geiler Song. Ja, was hältst du von den Dimple Minds?
Sag nochmal den einen Song von denen.
Durstige Männer.
Ach so. Den kenne ich sogar.
Ja. Ja. Ich meine, es war von den Dimple Minds. Also, ja, doch.
Nee, aber also, wenn ich dich jetzt frage, 80er oder 90er, dann ist deine Antwort 90er, oder?
Nee, das würde ich so nicht sagen, aber das ist, ich
finde. Findest du Scooter so gut?
Ich bin Backstreet Boys Fan, ich oute mich jetzt.
Okay.
Backstreet Boys oder NSYNC?
Ist da nicht eher die Frage Backstreet Boys oder Take That gewesen?
Ganz klar, Backstreet Boys. Also Take That ist, also diese geleckten Affen gegen die Rauheit und Naturnähe der Backstreet Boys, da bin ich aber.
Warte mal, Justin Timberlake war NSYNC, ne?
Ja.
Und Backstreet Boys war Robbie Williams, oder? Oder
nee, war das Take That?
Take That, okay. Wer ist denn von den Backstreet Boys übergeblieben?
Weiß ich nicht.
Keiner.
Keiner, glaube ich.
Keiner, okay.
Die unsterblichen Songs.
Das stimmt natürlich.
Ja. Nee, aber sonst, ich finde gerade 80er, die werden ja gerade so wieder tot gehypt, was mich auch so ein bisschen nervt.
Ja, aber zum Beispiel Stranger Things, ne? So ein Ding.
Ja, irgendwie. Stranger Things waren geil.
Weißt du, woran das liegt, Holger? Weil die alle verstanden haben, dass die Leute, die 80er-Nostalgie haben, sind jetzt in dem Alter, dass sie das Geld haben und deshalb wird diese Scheiße jetzt gemolken bis zum geht nicht mehr.
Das kann sein, ja, das kann sein.
Das ist einfach richtig kacke. Wir sollten mal eine Folge vielleicht en Detail über Popkultur und 80er Jahre machen.
Das könnten wir gerne tun, das können wir gerne tun.
Immer so, ja.
Aber natürlich, du hast das Musikthema aufgemacht, das tut mir jetzt leid für dich und die Hörer. Auch in den 90ern wurde sehr gute Musik veröffentlicht. Ich meine, die 80er hatten ja so einen ikonischen Sound, dieser komische Keyboard-Sound, der ist ja schon quasi sehr, sehr wiedererkennbar. Aber so die 90er, da sind die ganzen relevanten Alben aus meiner Sicht veröffentlicht worden.
Okay.
Da ist ja keine Ahnung, der Black Metal ist entstanden. Der schwedische Death Metal ist entstanden.
Ja.
Und das war in den 80ern, ja gut, da gab es...
Da hatte man ja nichts, ne?
Ja, doch, da gab es die relevanten Halloween-Alben zum Beispiel. Mhm. Die Keepers of Seven Keys, die sind in den 80ern natürlich entstanden, weil das war wichtig.
Ja.
Aber in den 90ern, das ist doch da, also wenn die großen Alben, die sind in den 90ern entstanden. Und natürlich die Backstreet Boys.
In die auch.
Das muss man sagen.
Ja.
Das, ja. Das stimmt, aber ich war wirklich in den 90ern schon in der Uni, du Vogel, ey. Du, ja. Ja.
Wie sieht's aus mit Rap? Rap ist ja zu der Zeit auch so ein bisschen groß geworden, oder?
Boah, also ich mache jetzt mal Holger hautnah. Ich war früher so ein Metal-Kid.
Ja.
So mit viel zu großen T-Shirts und viel zu hässlichen Hosen.
Mhm.
Oder umgekehrt.
Ja.
Ich war so ein Power-Metal-Mensch.
Mhm.
So Halloween und Rage und sowas und
ist Running Blind Wild. Guardian auch Power-Metal?
Ich war der weltgrößte Blind Guardian-Fan.
Okay.
Klar, also fand ich geil. Und um mich rum waren so die ganzen hier Hardcore und Crossover und Hip-Hop-Vollidioten, die diese ganzen spackigen Bands wie Biohazard und Rage Against the Machine gut fanden.
Ja.
Fand ich kacke. Finde ich jetzt, sehe ich jetzt mittlerweile anders, aber fand ich damals kacke.
Ja.
Das hat mich richtig getriggert.
Ja, ich sag mal so, Killing in the Name of, da stehen sie halt auf der Tanzfläche, ne? Sogar ja, der Holger.
Fand ich früher kacke, finde ich jetzt geil.
Okay.
Finde ich jetzt geil. Was war die Frage?
Rap und Hip-Hop.
Ach so, Rap und Hip-Hop. Ich fand früher Rap auch kacke. Mittlerweile finde ich es richtig gut. Aber 90er Hip-Hop, das ja, ich würde jetzt eher so auf so 90er Deutsch Hip-Hop stehen.
Okay.
Aber sowas, keine Ahnung. Der, ja. Wenn ich jetzt Fenster zum Hof nicht erwähne, bringt Norbert mich um.
Also erste Confession, Ende der 90er, mein erstes Album, was ich mir gekauft habe, war von Limp Bizkit, Significant Other, die zweite CD. Hm. Da wirst du jetzt natürlich nur verächtlich drüber lachen, dass ich so eine Musik gehört habe.
Ja, Limp Bizkit sind ganz okay.
Ganz okayisch, ne?
Die sind ganz okay. Ich gucke gerade parallel mal nach. Ich sitze hier mit meinem iPad.
Da werden wir gleich noch drauf eingehen, wie gut du heute vorbereitet bist, weil du ein iPad mit hast. Zweite Confession, ein guter Schulfreund von mir damals, der hat zu der Zeit Tupac gehört und hat in Freundschaftsalben, man hat ja früher so Freundschaftsalben bekommen, ne, so Poesiealben, wo man dann Sprüche reinschreiben musste, hat er so legendäre Sprüche reingeschrieben wie Live by the Gun, Die by the Gun. Von Zitat von Tupac. ein bisschen seltsame Blicke dann auch von den Schulkameradinnen und Schulkameraden hervorgerufen.
Finde ich.
Nichtsdestotrotz.
Finde ich gut, aber sowas habe ich damals halt auch gemacht. Ich war damals halt auch so ein. Ich war erst so ein Power-Metal-Kid und dann bin ich halt immer mehr so Richtung Black-Metal und sowas. Pentagramme mussten halt. Es wurde alles umgedreht:
Umgedrehte Kreuze,
umgedrehte Pentagramme, ja. Umgedrehte Kirchen, umgedrehte. Irgendwas, umgedrehte Schnitzel.
Stichwort 90er Jahre, was war mit Him? Him war wahrscheinlich zu Mainstream, oder?
Die erste Him finde ich immer noch geil.
Okay.
Die erste Him. Nee, aber Hip-Hop.
Was ist eigentlich aus dem geworden? Der Typ hatte so einen coolen Namen, Wille Wallo. Also, was ist das für ein geiler Name? Ja. Was ist aus dem geworden?
Friseur wahrscheinlich. Nee, ich weiß es nicht. Erste Him war geil. Und auch dieser Tochter, das war ja so Gothic Rock. Fand ich damals, durfte man nicht zugeben.
Ja.
Aber fanden wir geil. Finde ich auch heute immer noch ganz gut.
Würdest du sagen, dass, wie hießen die nochmal, Evanescence sind in Hims Fußstapfen getreten? Ist das sowas, was in dieselbe Richtung geht? Oder?
Aber warum nimmst du nicht einfach mal Bands, die irgendwie bisschen Street-Cred haben? Und du nimmst einfach zwei Bands, die irgendwie so an der Street-Cred mal geschnuppert haben?
Weil das alles ist, was ich mit diesem Bereich der Musik zu tun habe.
Evanescence würde ich jetzt in einen Topf mit Him schmeißen.
Okay.
Aber der quasi der.
Die waren aber später.
Ja, weiß ich gar. Ja, ein bisschen später schon. Aber der eine Song von denen ist geil, von Evanescence. Und die Platte an sich war auch ganz gut. Hm. Aber danach haben die leider nichts mehr Relevantes. Weil die Sängerin, die Amy Lee, die versucht ja immer noch was zu machen.
Okay.
Aber das bleibt irgendwie nichts hängen.
Hm.
Hat ja irgendwie eine gute Stimme, aber irgendwie weiß ich nicht.
Ja.
Da gab es doch noch seinerzeit.
Ich meine, in den 90ern, da gab es ja allerlei Phänomene. War in den 90ern auch dieses, wie hießen die, Tattoo oder was? Diese beiden Mädchen aus Russland? All the Things She Said oder was?
Ja.
Das war auch so ein Ding.
Das auch ein guter Song.
War das 90er Jahre? Ich weiß es
meine
nicht.
Meine schon.
Weil die war ja auch dann jeder verliebt.
Da gab es schon viel. Aber dass du direkt an Liquido denkst, ist irgendwie, Liquido, da habe ich eine Geschichte zu. Das war ja quasi das Solo-Projekt, oder quasi das neue Projekt von dem Sänger und Gitarristen von Pyrogenesis.
Ah ja, klar.
Und Pyrogenesis ist eine Band, die mittlerweile wieder unterwegs ist. Mhm. Und eine sehr geile Band. Die haben eine Reise durchgemacht von relativ finsterem Death Metal, Ignis Creatio, klasse Demo, und wurden dann immer poppiger, bis sie dann mit der Unpop quasi ein Pop-Album gemacht haben, Death Metal Pop-Album. Mhm. Dann bei dem Punkt hat sich dann quasi der Sänger hat dann Liquido gegründet. Mhm. Und dann sind die wieder Richtung Death Metal gewandert.
Okay.
Also stell dir vor, so eine Band wie die Backstreet Boys haben vorher ein Slayer-Album gemacht, um dann doch wieder ein Slayer-Album aufzunehmen.
Ja, das klingt nach einem verrückten Ritt.
Aber die konnten schon Songs schreiben, muss man schon sagen. Mhm. Ja. Reden wir jetzt eigentlich lauter, weil wir so weit auseinander sitzen?
Weiß nicht genau. Ich habe uns auf jeden Fall vorhin leiser gemacht, weil wir relativ laut waren. Wir haben auch beide schon sehr geklippt, aber es lag nur an den guten Witzen, die ich bis hierhin gemacht habe.
Ja, du lieferst heute ab. Du bist zwar unvorbereitet, du lieferst aber ab. So wie immer. Nee, wir sitzen ja hier in Holzheim.
Ja.
Und wir sitzen heute aus Gründen im Wohnzimmer. Mhm. Und wir sitzen hier auf der, wie nennt man das denn hier, Couchlandschaft.
Mhm. Das ist wirklich, das hat den Begriff Couchlandschaft verdient, meiner Meinung nach.
Und dann, wir sitzen hier, das ist, ihr müsst euch das so vorstellen, das ist jetzt nicht nur eine Couch, eine schöne Couch, sondern die hat nicht nur eine, wie nennt man sowas? Chaiselange nennt man das, glaube ich. Chaisel, glaube ich, nennt man das.
Echt? Okay.
Ich meine schon, ja. Aber die hat nicht nur eine, sondern zwei. Das heißt, es ist quasi ein U, ein Couch-U.
Ja.
Und wir haben uns das hier auf den beiden U-Flügeln haben uns das hier gemütlich gemacht. Das ist richtig entspannt.
Ja, Holger, du hast vorher ein bisschen Sorge gehabt, ob der Ernsthaftigkeit dieser Folge vor dem Hintergrund der Gemütlichkeit.
Kann ich bisher nicht feststellen. Wir sind hart am Thema dran.
Aber vielleicht ist das auch eine ganz gute Überleitung. Du hast nämlich eine richtig krasse Vorbereitung heute hingelegt. Du sitzt hier in der Vorproduktion. Ja. Also erstmal hat es einen Eklat gegeben in der Vorproduktion. Alle, die es interessiert, was es hier für einen Eklat gegeben hat, die gucken mal auf Twitter nach. Es war wirklich unglaublich, was der Holger sich hier geleistet hat. Und dann sitzt du hier, ganz lässig, greifst du in deinen kleinen Beutel und ziehst da einfach ein iPad raus. Und ohne dir was anmerken zu lassen, fängst du einfach an, da so zu gucken. Sagst auch nichts dazu, sondern so, weißt du, man hat halt einfach ein iPad dabei, man guckt einfach mal Sachen nach, ja, wenn man mal irgendwie, wenn man einfach mal was nachgucken muss, weißt du, guck mal einfach mal aufs iPad.
Ja klar, weil man muss.
Und ich sitze hier so und denke mir, okay.
Weil man muss ja.
Was macht der? Guckt der jetzt irgendwie die nächste Folge?
Pornos.
Ja, das auch.
Das, klar, sonst ist mir zu langweilig. Das iPhone muss ich ja, das Telefon, Telefon müssen wir ja ausmachen, weil wegen Geräuschen. Wir alle beide haben ja den Flugmodus angeschaltet. Alle beide haben das. Und mein iPads hat ja keinen Mobilfunk,
sondern
ist ja nur im WLAN drin und macht da Geräusche.
Frage zum Thema iPad. Im Meeting auf der Arbeit sitzen, ein iPad haben, um mit einem Pencil Notizen zu machen, hey oder nee?
Habe ich noch nie gemacht. Ein ehemaliger Kollege von mir ist deswegen mal aus dem Projekt geflogen.
Wow, okay. Hört sich wie eine extreme Maßnahme an.
Ja, das war ein bisschen seltsam. Aber der hat mal da, oder keine Ahnung, wahrscheinlich hat das mir auch ein bisschen dramatisch erzählt und wahrscheinlich liefen im Hintergrund jetzt auch nicht die höllischen Geigen. Mhm. Da kam das aber nicht so gut an.
Okay.
Aber die Zeit, wo man noch zusammen in einem Meetingraum saß, ist jetzt für mich
vorbei.
Ist vorbei, ist auch schon.
Es ist eine Ära, die hinter uns liegt.
Eine Ära, die hinter uns liegt, das ist so, ja.
Also unser beider Kollege oder dein jetziger Kollege, mein ehemaliger Kollege 2, hat mir erzählt, dass er ein iPad hat und sich ein Pencil geholt hat, weil das wohl mit diversen Apps das Feature hat, dass du handschriftlich schreiben kannst, aber erst dann quasi erkennt und in normalen Text übersetzt, was wohl auch bei einer relativ krakeligen Handschrift ganz gut funktioniert. Da habe ich mich gefragt, ob das vielleicht cool sein könnte.
Das könnte cool sein, ja, aber habe ich noch nicht. Ich wollte immer noch so einen Apple Pencil holen, aber ich finde den schon auch teuer.
Ja, 100 Euro für so einen.
Also und dafür, um es mal auszuprobieren und dann vielleicht doch in die Ecke zu legen, finde ich einen Huni für so einen blöden Stift schon viel, muss ich sagen.
Ja, ich habe auch gedacht, oder ich habe mehrmals überlegt, es gibt ja jetzt auch dieses Feature, dass das iPad quasi ein erweiterter Monitor irgendwie wird oder so. Keine Ahnung.
Das klappt schon ganz gut und dann kannst du quasi auf deinem Bildschirm, also du malst auf dem iPad, also quasi als Eingabegerät benutzen oder quasi.
Da habe ich schon gedacht, ob das vielleicht cool wäre, wenn man mal irgendwie so ein Diagramm von der Software irgendwie, weiß ich nicht, ein Klassendiagramm oder irgendwas so malen muss, ob das vielleicht irgendwie besser von der Hand geht. Aber dann auf der anderen Seite, gut, dann gehe ich halt nach Draw.io und da kriege ich es auch irgendwie hin.
Also. Ja, also ich glaube, wenn man es hat, ist es cool, aber ich, ein Huni dafür bin ich nicht. Also an der Stelle bin ich mal zu geizig.
Ja. Ja, es ist schön, leitest du hier ins Thema Tastaturen ein.
Das ist richtig.
Endlich machen wir heute die Folge über Tastaturen.
Ja, jetzt wo auch hier eine ganze Armada Tastaturen rumsteht.
Ja. Nein, keine Ahnung. Wir haben heute ein grandioses Thema vorbereitet. Mhm. Bevor wir dahin kommen, müssen wir aber Bier trinken. Aber bevor wir Bier trinken, steht nochmal die Frage im Raum, ob es Hausmitteilungen gibt.
Ich glaube nicht. Du hattest statt dann noch ein Thema im Raum. Na, da können wir jetzt natürlich nicht. Ich müsste dir eine SMS jetzt schreiben, damit wir darüber, ob wir über das Thema noch reden wollen. Über diese heiße Mitteilung, aber machen wir, glaube ich, nicht.
Nee. Ich weiß gerade gar nicht, was du meinst, ehrlich gesagt.
Ja, gut. Aber Leute, so ist das immer. Der Biene schreibt mir Nachrichten. Wahrscheinlich hat er die Nachricht selber noch nicht gelesen. Ich mache mir da Gedanken zu, hole mein iPad raus, mache mir Notizen.
Mit deinem nicht vorhandenen Pencil.
Telefoniere dann mit dem Autor und frage, ob das okay ist. Und dann kriege ich in der Folge zu hören, nee.
Ja. War das, ja. Das war echt so eine Eberhard-Wolf-Geschichte.
Nein.
Oder? Nee? Nee, ich weiß
es nicht mehr. Du wolltest, ist auch egal. Es ist egal, ich bin es
erzähl beleidigt. Mir hinterher. Ja. Genau, also aber wir haben keine Hausmitteilung aus diversen Gründen. Erster Grund ist, das haben wir, glaube ich, jetzt mehrfach schon erzählt, wir sind einfach nicht mehr so viel unterwegs. Wir sind nicht mehr so weltgewandt, wir sind nicht mehr so weltoffen, wir sind einfach nur in unserem kleinen Kämmerchen, in unserem kleinen schönen Kämmerchen und machen da Dinge. Zweiter Grund ist, dass wir gerade mal wieder im Vorproduktionsmodus sind. Ihr kennt Autobild FM.
Immer am Puls der Zeit.
Immer am Puls der Zeit und deshalb produzieren wir auch mehrere Monate im Voraus.
Ja.
Nee, es kommt immer so die Zeit im Jahre, wenn sich so die Urlaube häufen. Ich habe auch noch dieses Jahr ein etwas größeres Projekt vor mir, von dem ich vielleicht in einer der nächsten Folgen mal berichten kann. Aber das führt auf jeden Fall dazu, dass wir jetzt ein bisschen vorproduzieren müssen. Und deshalb sehen wir uns im Moment wöchentlich, was natürlich sehr schön ist. Also wir sehen uns natürlich immer wöchentlich. Und wenn wir uns nicht persönlich sehen, dann schicken wir uns schöne Nachrichten über den Äther. Aber jetzt zum Aufnehmen treffen wir uns wöchentlich. Und das führt dazu, dass es vielleicht in der Vorproduktion weniger zu erzählen gibt, aber dafür reden wir dann über Musik. Und ich würde sagen, damit können wir einfach mal hier das Bier der Folge eröffnen.
Ja.
Was ich war mal wieder einkaufen. Wir sind ja in Holzheim.
Mhm.
Und wer Hörer dieses Podcasts ist, weiß, dass wenn in Holzheim aufgenommen wird, dann wird das Craft Beer beim Rewe gekauft. Und deshalb habe ich hier heute einmal von der Landgang Brauerei eine Weizenheit. Das ist ein Craft Beer Weizen IPA.
Weizheit doch, oder
nicht? Ach, Weizheit, sorry. Ja, jetzt habe ich den Witz versaut, ne?
Ja.
Weizheit und ich glaube, der Mensch hier drauf, wer soll das sein? Ist das Einstein oder ich weiß es nicht. Aber Einstein hat keine Pfeife geraucht, ne?
Und hatte auch keinen dunklen Schnurrbart, glaube ich.
Ja, du hast recht. Er hatte aber einen Schnurrbart.
Der hatte einen Schnurrbart, ja.
Hinter war er halt weiß. Es könnte sein, oder?
Könnte vielleicht der junge Einstein.
Ja, der junge Einstein mit Pfeife. Dann haben wir von Mac Gales ein Big Baggin IPA. Das scheint etwas aus Irland zu sein. Kinder Crafted.
Was?
Mit 7,1% Alkohol. Also das wird wahrscheinlich lustig. Und hier steht Tropical Assault, Restained Malt, Gentle Balance, Fruit Finish.
Geil.
Da bin ich gespannt.
Mhm.
Und dann haben wir noch einen Klassiker, das, wie spricht man es nochmal aus? Ich habe es letztes Mal wieder falsch ausgesprochen gehabt.
Ich weiß es nicht.
Ein Brillo.
Ja.
German IPA. Der Holger ist der Meinung, dass wir das schon beim letzten Mal in der Folge hatten. Ich dachte eigentlich, das wäre ein anderes gewesen. Ich glaube, da hatten wir das normale Pale Ale und das ist das German Pale Ale von denen.
Ach, wir hatten das Pale Ale und das ist das IPA. Ah, okay, das ja. IPA, okay. Hm.
Und das ist ein unfiltriertes India Pale Ale.
Hm.
Joa. Das heißt, wir haben hier irgendwie zwei IPAs und ein Weizen-IPA. Das heißt, wahrscheinlich wäre es ganz gut, wenn wir vielleicht das hier zuerst auf... Nee, eigentlich das hier wahrscheinlich.
Hätte besser, ich jetzt auch gesagt,
das ja. Weizen sollten wir vielleicht zuerst aufmachen. Das wird wahrscheinlich am mildesten sein.
Mhm.
Und dann schauen wir mal, wie es hier sonst so weitergeht.
Mhm.
Das einfach mal aus der Flasche.
Das mal aus der Flasche.
Na. Du guckst schon auf den Tacho. Musst du noch wohin, oder?
Was?
Musst du noch wohin oder haben wir noch Zeit?
Ich gucke jetzt schon, wann mein Zug fährt, aber.
Ja, sonst schalte ich dich einfach auf dem Handy dazu, wenn du nachher los musst.
Ja. Wir sind heute relativ spät dran, irgendwie so ein bisschen.
Wir haben spät losgelegt, das stimmt.
Wir hatten Themen zu besprechen. Wir mussten noch irgendwie gucken, was beim Frankenheim so geht.
Ja, das stimmt. Wir waren heute zusammen im Frankenheim, also in der Brauerei Frankenheim, was essen. Aber ich sag mal, wenn wir hier jetzt nochmal so eine Stunde richtig Content abliefern, dann haben wir zwar keine Zeit mehr für ein Postproduktionsbier, aber dann wird das eine super Folge und du kommst pünktlich nach Hause.
Na, ich denke, wir überziehen heute, glaube ich.
Echt?
Ich glaube, ich habe da ein gutes Gefühl.
Ja, okay.
Heute, glaube ich, es gibt 20 Minuten gleich richtigen Content, weil mehr als 20 Minuten kriegen wir dann nicht gefüllt.
Von. Nee, auf gar keinen Fall.
Und dann gibt's noch so ein bisschen...
ich reich dir mal dein Bier, damit du da nicht aus deiner Sitzecke...
Nee, das ist ja auch irgendwie...
Du sitzt da so lässig, Holger.
Ich bin damit beschäftigt, lässig zu sein. Aber das riecht so ein bisschen nach Banane schon. Das riecht so ein bisschen nach... Friss euch entfernt, Prost.
Ja, genau.
Wir sind so weit
auseinander.
Butler, kannst du mal das Bier da hintragen zum Prosten?
Ja.
Riecht schon fruchtig, doch es hat so ein bisschen was von ihm.
Es könnte wieder so eins sein, dass die Frucht nur im Geruch verspricht und dann im Geschmack nicht abliefert. Ja. Das kann man wirklich nur mit einem Hm kommentieren.
Weiß nicht.
So ein bisschen, das lässt einen so ein bisschen kalt irgendwie, ne?
Ja, ist, weiß ich nicht.
Ja.
Ja.
Also, das Weizheit von der Landgang Brauerei, keine Empfehlung.
Ist nicht so geil. Landgang ist ja eigentlich an sich schon gut.
Holger zückt ganz lässig sein iPad, um auf Untappd mal kurz nachzugucken, wie denn das Weizheit von Landgang da bewertet ist.
Ja. Nee, aber Landgang war meines Wissens nach auch eine der Lieblingsbrauereien von Braxatoris.
Von wem?
Braxatoris. Der IPA-Blog.
Ach so. Ja, den
kennst du nicht.
Sorry, den muss ich mir irgendwie noch bei Feedly eintragen.
Ach, das ist richtig. Das war ein YouTube-Kanal.
Ach so.
Aber eine Frage hätte ich noch, bevor du in das Thema rüberführst. Kannst du mir ein bisschen was über Crema erzählen?
Über Crema? Ja, ich kann dir nur was darüber erzählen, wie du dir den besten Espresso Gin Tonic mischen kannst.
Ja, habe ich noch nicht gesehen, die Folge. Ja.
Gut, nach dieser kleinen James-Hoffmann-Referenz würde ich sagen, fangen wir einfach mal mit dem Thema an. Und wir haben uns mal wieder was vorgenommen, was wir jetzt schon längere Zeit nicht mehr gemacht haben. Wir wollen nämlich heute mal wieder über einen Blogpost reden, beziehungsweise einen Blogpost zum Aufhänger dieser Folge nehmen. Und da gibt es einen Blogpost, der ist schon ein bisschen älter, der ist auch relativ
2015, glaube ich.
Oder? Ui, der ist sogar richtig alt. Mein Gott. Autobild FM am Puls der Zeit. Ist ja wirklich alt. Und zwar geht es um den Blogpost What Color Is Your Function? Ich weiß jetzt gerade gar nicht, wer der Autor ist, muss ich sagen. Guck doch mal kurz auf deinem iPad nach.
Ich greife kurz zu meinem iPad.
Guck doch mal auf dem iPad, von wem dieser Blogpost ist, aus dem Jahre 2015.
Ja, jemand aus dem Dart-Team.
Ja. Zu der Zeit. Weiß man auch nicht, ob der da heute noch ist.
Ja, aber der Name sagte mir was.
Gibt es Dart eigentlich noch?
Ja, gibt es noch.
Also ich finde das bei Google immer sehr verwirrend. Die haben immer manchmal so Sachen. Ja.
Bob Nystrom.
Mehrere Streams irgendwie laufen, wo man sagt, okay, das läuft sich eigentlich, das
so ja, Flutter machst du ja mit Dart.
Okay. Und Flutter war nochmal was? Das war so eine Frontend Web-App-Klamotten-Geschichte.
Du weißt das nicht? Ich muss mich jetzt gerade hier arrogant hinsetzen und sagen, du weißt das nicht? Ist der Tonfall so okay? Ist das?
Nee, das ist doch sowas wie React Native, oder?
Das ist so ein Cross-Plattform-App-Gedöns. Mhm. Das soll. Also warum das jetzt der geilste Scheiß ever ist, weiß ich nicht. Aber es wird halt Dart verwendet. Ich glaube, Dart, die Sprache ist schon gar nicht so schlecht.
Echt? Aber Dart war irgendwie mal so mega gehypt nach dem Motto, das ist jetzt so das Allheilmittel und dann ist es auch wieder so ein bisschen in der Versenkung verschwunden, oder?
Ja, das ist halt, es bietet nicht. Ich glaube, das ist eine Sprache, die funktioniert. Die haben sie entwickelt zu dem Zeitpunkt, wo sich, da kam in Java gerade, also ich habe den Release von der 1.0 habe ich zufällig mitgekriegt, da war ich damals auf der DevOps.
Da warst du dabei, oder?
Da war ich dabei. Da hat der irgendein bekannter Mensch hat das halt vorgestellt. Die haben sich ja richtig prominente Leute geholt. Mhm.
Bestimmt hier, wie hieß er nochmal, Maillet oder was, der Typ, der...
Nee, der war dann nicht dabei. Der ist doch mal
Microsoft. Erich Gammer aber.
Das kann sogar sein. Aber der Eric Meyer, der ist doch bei Microsoft.
Ja, okay. Ja.
Nee, was wollte ich jetzt sagen? Nee, und da war gerade auf der Devox, keine Ahnung mehr, wann das war, auf jeden Fall war Java 8 und Lambda, das war da der heiße Scheiß.
War gerade im Feature-Preview, ne?
Ja.
Und der Holger kennt sie wieder alle, weißt du, der war wieder dabei auf den Partys, Backstage war der mit dabei, als die Dart released haben, ey, ist unglaublich.
Ja.
Was lässt er in so einem Nebensatz, lässt er das fallen, nachdem er auf sein iPad geguckt hat?
Nee, und da haben sie, da gab es halt ganz viele Sessions, was jetzt überhaupt Lambdas sind, weil der Java-Entwickler an sich, der kennt das ja nicht. Der kennt ja eigentlich nur seine Prozeduren.
Ja.
Und irgendwie die ganzen Objekte, die überfordern den Java-Entwickler an sich ja schon. Und
Ich denke, man sieht, unter welches Licht diese Folge hier gestellt wird, wie das hier gleich weiterläuft. Aber mach weiter.
Okay, oh, habe ich dich jetzt provoziert vielleicht?
Nee.
Auf jeden Fall, das lief ja damals diese Lambda-Erweiterung von Java in Java 8 hatte ja relativ weiten Vorlauf, weil es wohl nicht so einfach war, dieses Konstrukt jetzt in die Sprache einzubauen. Und da wurden auch die, ich glaube, ich kann mich an einen Talk von Brian Götz erinnern, der so die Schwierigkeiten da erzählte. Und der unter anderem, ich glaube, der Talk ging damals nur, warum es .stream heißt. Und dann ging, und damit einher war ja auch die, was war noch diese Feature, Default Methods.
Ja.
Default Methods wurden ja quasi nur, so war das irgendwie erzählt, nur eingeführt, um irgendwie dieses Stream vernünftig irgendwie einbauen zu können. Das war so seine Erklärung.
Ja, ich glaube, weil sie mussten ja im Endeffekt so die Collection Interfaces erweitern, und weil es ja schon Implementierungen davon gab, mussten jetzt einen Weg finden, das Interface zwar zu erweitern, ohne die es implementieren, dazu zu zwingen, dass die Implementierung zu erweitern.
Genau, ja. Und genau deswegen gab es halt irgendwie Default Methods, das in Interfaces. Ja, und dann wurde halt irgendwie Dart vorgestellt. Wow, was ist denn Dart? Das wurden noch T-Shirts. Ich habe noch ein Dart-T-Shirt.
Krass.
Ja, geil, oder?
Holger Große Plankermann hat einfach mal ein Dart-T-Shirt von der DevOx, wo Dart veröffentlicht wurde.
Das geil, ist richtig krass. Mit Autogramm von dem Menschen. Nee, ich habe keine Ahnung. Aber das war doch, da war ich mit dem Jörg damals noch. Das war sehr, sehr, ich kann mich noch an die Situation erinnern, wie Jörg einfach zu dem Google-Stand ging und nach dem T-Shirt gefragt hat. Das war sehr geil. Jörg, falls du das hörst, schöne Grüße.
Ja.
Dart wurde veröffentlicht, und das Erste, was der Chefentwickler da meinte, ja, wir haben auch Clojures oder Lambdas, wie sie es damals genannt haben, und das haben wir halt implementiert. Das war jetzt nicht so schwierig. Das war so bäm.
Das hat dir gefallen, ne?
Das hat mir gefallen, ja. Das war so.
Genau. Jetzt sind wir ein bisschen vom Thema abgekommen. Also der diesen Blogpost geschrieben hat, der hat auf jeden Fall an Dart gearbeitet zu der Zeit, als er den Blogpost geschrieben hat. Was er heute macht, wissen wir nicht. Und dieser Blogpost wurde relativ kontrovers diskutiert. Denn im Zentrum, ja, was heißt kontrovers, aber der ist auf jeden Fall hoch hergegangen. Der wurde sehr viel geteilt zu der Zeit. Und im Zentrum steht auf jeden Fall so ein bisschen, wie soll ich sagen, eine Kritik oder eine Feststellung, dass asynchroner Code in JavaScript und verschiedenen anderen Sprachen problematisch ist oder gewisse Probleme hat. So würde ich es formulieren. Würdest du das?
Ja, gut.
Können wir uns dort treffen, Holger?
Ja,
kann ich die Brücke bauen und mich in der Mitte dort
mitnehmen? Ja, das stimmt. Ich glaube, es geht nicht komplett um asynchronen Code, sondern vielleicht um, Code mit Callbacks, aber ich glaube, der hat es ja auch noch ein bisschen erweitert, wo ich das Beispiel gerade nicht drauf habe, da müsste ich jetzt erstmal mein iPad gucken. Also ich fand, er hat es sehr schön hergeleitet. Also ich fand den Gedanken, den würde ich auch mal vielleicht nochmal versuchen, irgendwie nachzuzeichnen.
Genau.
Also er hat jetzt, er stellt die Frage, what color is your function, und stellt dann so vier Regeln auf. Er stellt die Regeln auf, das gibt irgendwie rote und blaue Funktionen.
Genau, also er findet für den Blogpost eine imaginäre oder eine neue Programmiersprache.
Und jede Funktion hat eine Farbe. Also erstmal so, ist halt erstmal so. Die sind entweder rot oder blau. Und die Art und Weise, wie ich eine Funktion aufrufe, hängt von der Farbe ab. Also ich stelle von die Funktion eine Farbe und ich muss die irgendwie anders aufrufen.
Genau, also die Callzeit muss sozusagen auch etwas, nicht nur die Definition hat die Farbe, sondern es gibt halt die blauen und die roten Funktionen. Und wenn ich eine blaue Funktion aufrufe, dann muss ich dahinter noch so Punkt Blue schreiben.
Genau, und ich kann eine rote Funktion nur innerhalb von einer roten Funktion aufrufen. Also gut, dann kommen wir natürlich schon, das passt sehr schön zu dem, zum Asynchronen. Und rote Funktionen sind ein bisschen schmerzhafter aufzurufen. Was ja bei den, wenn ich was Asynchrones aufrufe, mit Promises oder mit Callbacks irgendwie so ist. Und einige Core-Library-Funktionen sind rot.
Genau, ich glaube, du hast letztes Mal noch übersprungen, dass du blaue Funktionen, aber schon von roten Funktionen aus auch.
Das ist Teil von dem, you can only call a red function from within another red function.
Ah ja, okay. Ja.
Das ist, ja, das hängt
aber da. Blaue Funktionen darf man innerhalb von roten Funktionen
auch. Genau. Und ja, einige Kernfunktionen, Node.js, hallo, sind halt rot, sind halt asynchron. Ja, ich fand diese Analogie fand ich sehr schön, irgendwie. Sich das so vorzustellen, welche Farbe, also von welchem Typ ist denn meine Funktion? Weil ich fange andersrum an. Das ist, glaube ich, kein Problem, was JavaScript alleine hat. JavaScript hat das, ja, aber keine Ahnung, das trifft jetzt auch noch auf viele andere Sprachen zu. Ich glaube, hat er Python noch erwähnt, ist Python gerade auch so.
Genau, er hat da ein paar Beispiele erzählt. Lass mich einmal kurz sagen, wie das bei mir ankam, weil ich glaube, es ist interessant, dann ein bisschen mehr darüber zu sprechen, wie du das wahrgenommen hast. Also ich habe das gelesen und ich konnte so ein bisschen am Rande nachvollziehen, worum es da geht. Aber dadurch, dass ich ja wirklich nicht viel JavaScript in meiner Karriere gemacht habe und weder jetzt in Node diese ganze Callback-Hell-Geschichte irgendwie erlebt habe, noch sehr viel mit Async Await gemacht habe, war das immer nur so ein bisschen, ja, ich habe schon mal von Leuten gehört, die sich darüber beschwert haben, aber ich kann dem nicht so richtig folgen. Und deshalb finde ich es interessant, jetzt mit dir darüber zu sprechen und auch vielleicht einfach mal so ein Stück weit die Herleitung noch besser nachvollziehen zu können, weil er geht dann auch so ein bisschen so die Schritte durch, sagt, okay, in Node.js gibt es irgendwie die Funktion, die einen Callback übergeben bekommen, dann gibt es irgendwie die Funktion, die Promises haben und dann gibt es Async Await. Und ich habe das so gelesen, dachte so, ja, okay, nice. aber ich bin gespannt darauf, was so deine Erfahrungen damit sind, weil du ja vielleicht jede einzelne Iterationsstufe wirklich auch benutzt hast und da was zu sagen kannst.
Ja, ich glaube, so die richtige Callback-Hell habe ich nicht. Da war ich noch zu sehr im Java-Land, dass ich da wirklich das richtige Callback-Hell. Da habe ich mal ein Side-Project habe ich mal gemacht damals, wo das da so ein bisschen heiß herging.
Müssen wir das kurz erklären, was das bedeutet, Callback-Hell?
Callback-Hell ist, du hast eine Funktion und wenn die und du gibst der Funktion eine Higher-Order-Function und du gibst der Funktion eine andere Funktion mit, vielleicht sogar zwei, einen Success-Händler oder vielleicht einen Error-Händler. Und wenn das, was du in der Funktion machst, wenn das erfolgreich war, rufst du diesen Callback auf. Das machst du in Node.js gerne, weil du ja sowas hast wie Ressourcen. Du rufst eine Datenbank auf. Die Datenbankzugriffe sind meistens asynchron und weil es halt dieser ganze Event-Loop und Node.js-Plattform-Teil, weil er schön non-blocking sein soll, wartet man nicht, sondern ruft dann, wenn das Ergebnis da ist, eben genau diesen Callback auf. So die Idee. Jetzt ist es nur so, dass da relativ viel asynchron passiert. Und wenn ich einmal in diesem asynchronen Kontext drin bin, habe ich so eine Pyramide der Callbacks, die ich da hin und her reiche.
Ja.
Das heißt, ich habe keinen Call, der jetzt. Also was machst du bei einem Code, der weiß ich nicht, du liest was aus einer Datenbank und möchtest das dann an einen Webservice schicken. Dann hast du, brauchst du den Callback, wo das Ergebnis reingeht und das schickt das an einen Webservice und das musst du jetzt irgendwo reingeben, was in die Datenbank liest. Und schon hast du, für diese kleine Aufgabe hast du schon eine ziemlich tiefe Verschachtelungskette.
Ja.
Und da ist man dann irgendwann hingegangen und hat dieses jetzt mehr oder weniger aufgelöst über Promises. Promises ist quasi ein Wrapper um diese Callbacks, die das Ganze nicht so wirklich auflösen, aber es ist halt ein bisschen hübscher. Letztendlich funktioniert es genauso. Ich gebe keinen Callback mehr rein, sondern das, was ich aufrufe, gibt dann ein Promise zurück, also irgendwas, was irgendwann ein Ergebnis zurückliefert. Und wenn dies denn dann ein Ergebnis zurückgeliefert hat, dann kann ich weitermachen. Ich habe einen etwas expliziteren Aufruf, aber ich habe immer noch diese Struktur. Und das wurde schließlich mit Async Await deutlich schöner gemacht. Immer noch nicht gut, also immer noch nicht so dass man Red und Blue nicht mehr erkennt. Mhm. Das erreicht zumindest, dass ich keine Verschachtelung mehr habe.
Ja.
Das heißt, ich kann, ich führe quasi bei Funktionen das Keyword Async ein. Und wenn ich eine asynchrone Funktion aufrufe, kann ich dann eine Await versetzen. Und dieses Await sorgt dafür, dass das Promise, was diese Funktion mir zurückliefert, aufgelöst wird. Mhm. Also ich warte so lange, bis das Promise resolved oder rejected wird.
Genau. Okay, um das jetzt noch mal einmal kurz den Bogen da zu schließen, also weil wir gerade so ein bisschen abgebogen sind, in diesem Beispiel sind halt dann am Ende die roten Funktionen sind eben genau die asynchronen Funktionen und da genau. Sagt er halt zum Beispiel, dass die Funktion, wie man es früher hatte, dass man einen Callback reingegeben hat, der mit dem Ergebnis aufgerufen wurde, das ist ja eine Funktion, die hat ja kein Return Value in dem Sinne, die ist quasi mit Void als Return Value und das Return Value kommt halt in den Callback, den du als Parameter übergeben musst. Mhm. Und deshalb funktioniert diese Funktion ja ganz anders als eine blaue Funktion beziehungsweise eine synchrone Funktion, wo ich einen Parameter reingebe und ein Ergebnis zurückbekomme. Ja. Genau. Und genauso sind halt die Promises im Endeffekt rote Funktionen und das Async Await ist auch nur eine rote Funktion. Und
ich habe das Nee, mach du deinen Punkt erstmal fertig.
Ich wollte jetzt eigentlich direkt schon eine Anschlussfrage an dich stellen.
Achso, nee, was mir dazu einfällt, da kann ich dem Autor, der eine sehr blumige und auch eine sehr, ich finde, der hat Vokabeln benutzt, die
musste man erstmal nachschlagen, ne?
Die kannte ich in ihrer Unflätigkeit noch gar nicht. Das fand ich sehr schön. Das, sowas mag ich, ja.
Ja.
Ich mag Async Await. Allerdings ist es schon so, dass wenn du von daher fand ich das vielleicht auch ganz schön, weil ich das jetzt ein paar Mal auch in letzter Zeit noch hatte, wenn du an einer Stelle in deinem Code vielleicht relativ tief unten drin eine asynchrone Funktion aufrufen möchtest, zieht sich diese Async-Kette, also dass ich meine Funktion zur Async-Funktion mache und dann die auch wieder awaiten muss. Das zieht sich gerne relativ weit durch. Mhm. Das ist, wenn ich jetzt in einem React-Beispiel drin bin, in React verwende ich gerne Redux Saga, was ja dann wieder Generator-Functions einsetzt, was wiederum was Ähnliches ist, aber kann man vielleicht grob zusammen, zumindest im JavaScript-Umfeld, mit Async Await erstmal gleichsetzen, aber es verwendet halt dann diese Generator-Functions. Und diese Redux Saga Sachen sind dafür da, um auf Redux Events zu hören, um irgendwelche Seiteneffekte durchzuführen, HTTP Zugriff oder was auch immer. Und da gibt's halt irgendwelche Listener, die halt wiederum das Ding triggern. Und meistens muss man einmal, wenn man ganz unten vielleicht eine Helferfunktion hat, die was Asynchrones macht, muss man bis zu diesem Listener alles auf Async umstellen. Mhm. Und das kann schon ein bisschen ärgerlich sein. Von daher fand ich genau das war halt immer so ein Gedanke, den ich hatte. Ja, also das ist irgendwie komisch. Also Async Await, so schön es ist, aber trotzdem eine Änderung führt doch zu sehr viel Änderung in deinem Code. Die Änderung ist nicht lokal, sondern die führt schon zu einer großen Änderung. Und dann fand ich genau diesen Red-Blue-Gedanken sehr schön. Weil das sehr, sehr verbindlicht, was da mit deinem Code passiert.
Ja, das wäre jetzt eigentlich auch meine Frage gewesen, die ich gerade hatte, ob dieser Blogpost für dich jetzt nur so war, alles klar, wusste ich schon, oder ob der jetzt für dich auch nochmal einen anderen Blick irgendwie ermöglicht hat, nach dem Motto, okay, das war mir so gar nicht klar, dass das im Prinzip vielleicht, ja, ein Nachteil ist oder dass
ich glaube, ich wusste vieles davon schon, allerdings in dem Zusammenhang, also quasi in der Aufbereitung fand ich das sehr gut. Und der hat selber gute Fragen dazu gestellt und ich habe mir dann aufgrund dessen selber dann auch irgendwie Fragen gestellt, die ich mir vorher irgendwie nicht gestellt habe. Mhm.
Wenn wir mal auf die Ebene des, wie ist der Blogpost eigentlich geschrieben, gehen, ich fand den auch ziemlich cool. Mhm. Über den Stil bin ich mir nicht so ganz sicher. Der ist schon sehr salopp, würde ich sagen.
Ich mag sowas, ja.
weiß ich nicht, ob ich da nicht vielleicht etwas, was etwas ernster ist, bevorzugen würde.
Du bist
ja
so ein Trocken, so ein
ja, ich bin so ein staubtrockener Typ. Was ich aber echt ziemlich cool daran finde, ist, das fängt so relativ high level und weit weg von allem irgendwie an. Mit, ja, hier blaue und rote Funktion und so, meine ich so, ja, ist ja ganz easy. Und am Ende ist man da auf der Ebene von Callstacks und wie irgendwie, was eigentlich passiert, wenn eine Funktion aufgerufen wird und wo dann diese ganzen Values, die auf dem Stack liegen, hingelegt werden und was passiert, wenn irgendwie ein anderer Thread sozusagen die Bearbeitung übernimmt. Da merkt man halt, dass da jemand darüber schreibt, der sich wirklich in der Tiefe auskennt, aber in der Lage ist, quasi ganz oben das zu erklären und dann aber bis nach unten, bis ins ganz tiefe Detail runterzugehen.
Ja.
Das fand ich ganz cool eigentlich. Und dann auch, dass er so ein bisschen die Programmiersprachen da miteinander vergleicht und halt sagt, wie das andere Sprachen anders machen oder das ist wirklich ein lesenswerter Beitrag, finde ich.
Ja, ich glaube, also die Frage, die ich mir gestellt habe, ich weiß gar nicht mehr, ob ich jetzt eine vernünftige Antwort darauf finde, aber wir sind AutoWeb.fm, wir müssen keine Antworten, wir stellen Fragen.
Genau.
Nee, die Frage, die sich dann stellt, weswegen ist dann nicht alles asynchron? Zum Beispiel, also Async Await funktioniert natürlich auch, funktioniert ja auch so, dass der Transpiler hingeht und das Async Await durch, nennen wir es mal, durch den Promise-Aufruf ersetzt, tut er nicht, er ersetzt durch Generator-Functions, aber nennen wir es mal, ersetzt es durch Promises. Mhm. Also er löst das für mich auf.
Ja.
Also so verstehe ich das immer ganz gerne, dass der Compiler für mich den anderen Code schreibt. Aber wenn der Compiler das sowieso schon für mich wegoptimieren kann, könnte man nicht auch Dinge tun, dass ich sowieso, wenn ich jetzt alles asynchron mache, wäre das nicht viel schlauer.
Puh.
Ich glaube, es wäre es nicht, weil es ist ja so.
Klassische rhetorische Frage von dir, ne?
Mir ist gerade die Antwort eingefallen. Ja. Also asynchrone Funktionen geben ja implizit immer ein Promise zurück. Mhm. Das heißt, ich müsste damit umgehen, dass alle meine Funktionen Promises zurückgeben. Und ich weiß nicht, ob das überhaupt alles so möglich wäre. Weiß ich nicht. Da müsste ich
nochmal. Ja, also sagen wir mal, du hast jetzt irgendwie eine Collection und willst da Filter drauf aufrufen. Dann willst du ja eine Funktion da reingeben, die einen Boolean zurückgibt, damit du filtern kannst. Da bringt dir ein Promise vom Boolean.
Genau, aber ja.
Oder?
Da kein Promise vom Boolean zurück. Aber ich glaube, da kommen wir dann fast schon ins. Go macht das ja so, also ich habe mich dem Thema Go-Routinen bei dem Thema, er lobt ja dann dieses Thema, wenn ich jetzt, er beschimpft ja Async Await auch als Ding, was dir den kompletten Call-Stack aufbaut, also quasi Async Await ist ja dann am Ende immer noch Callback-Hell, zumindest auf kompiliertem Code-Ebene.
Wie ist denn das eigentlich mit der Debuggability dann? Also wenn man da mal irgendwie...
Oh ja, nein.
Okay.
Nein, das ist noch nicht gut.
Okay, krass.
Ist nicht gut. Ist okay-isch. Mhm. Also wir reden jetzt nicht mehr von 2015 schlecht, sondern nur noch von... Es ist genauso schlecht, wie wenn ich in Java Lambdas debugge. Das ist als auch nicht unbedingt total geil.
Okay. Ja, wobei, das mit IntelliJ ist es so mittlerweile sogar relativ gut geworden.
Ja, ich hatte da auch schon Schmerzen mit in letzter Zeit. Okay. Ich weiß nicht mehr warum, aber ich war auch nicht komplett geil.
Also was auf jeden Fall cool ist, dass du im Debugger, wenn du jetzt so eine so mehrere, auf einem Stream mehrere Aufrufe machst, dann gibt es im Debugger jetzt so eine Ansicht, wo du quasi die Anfangs-Collection siehst und dann die Zwischenschritte siehst mit so Strichen und der sagt, okay, jetzt habe ich das gefiltert und dann habe ich das
gemerkt. Ja, das klappt im Idealfall auch ganz gut, aber also genauso im Idealfall klappt das halt auch bei diesem Async Await ganz gut.
Ja, okay.
Aber ja, worauf wollte ich jetzt hinaus? Ich wollte auf den Punkt... er sagt ja hinterher, dass am Ende das Threading quasi, also das Vorhandensein von Threads die Lösung ist. Und dass das the continuation passing style, also dass ich, wenn ich so ein Callback habe oder so ein Lambda, da muss ich dem immer den kompletten Scope mitgeben. Mhm. Also Closure, Closing over Value. Mhm. Und das muss ich ja, wenn ich in der Callback-Hell habe, muss ich das ja quasi für jeden Schritt, muss ich ja den ganzen Scope irgendwie mitschleppen. Mhm. Und das, die Lösung wäre ja, also ich habe irgendwie, er erklärte das, ich habe den Call-Stack und bei jedem Aufruf lege ich das auf den Heap. Mhm. Und die Lösung wäre doch, wie wäre es denn, wenn ich jetzt mehrere Call-Stacks hätte? Mhm. Und das sind mehrere unabhängig callbare Call-Stacks, sind dann für ihn Threads,
ja,
die er so bezeichnet. Threading ist immer noch so ein Ding, da bin ich immer noch, habe ich immer noch so ein bisschen Angst vor.
Okay.
Und ich habe jetzt mal wieder gelernt, dass Green Threads sind keine OS-Threads. Ist das richtig?
Da können wir gleich gerne drüber reden, weil da habe ich auch noch Punkte zu. Ich würde das gerne trotzdem noch mal einmal kurz ein bisschen mehr im Detail beleuchten. Also
noch mehr im Detail.
Genau, letztlich, ich würde gerne wissen, was in Node.js implementiert ist. Nein.
Ich habe mein iPad dabei, ich kann nachgucken.
Letztlich habe ich den Blogpost eigentlich so verstanden, dass er das zurückführt, dieses ganze Problem, auf die Tatsache, dass jetzt JavaScript und die anderen Sprachen, die er da in einem Atemzug nennt, single-threaded im Endeffekt sind.
Single-threaded?
Single-threaded, mind you, th. Single-threaded sind. Und genau, also das ist ja erstmal ein Punkt, das ist ja so. Ja. Und eigentlich ist ja dieses ganze Async-Gedönsel dann ein, in Anführungszeichen, Workaround darum, dass es aber im OS Dinge gibt, die halt einfach länger sind, also IO-Operationen. Und da bin ich jetzt ein bisschen auf dünnem Eis, weil ich das so ein bisschen skippen musste, als der Bus, als der Zug ankam.
Ach so.
Da war auch irgendwie die Rede davon, dass auch im OS manche Funktionen einfach asynchron sind, ne? Und man deshalb da nicht irgendwie drauf warten kann, oder? Du guckst mich verwirrt an, dann war es wahrscheinlich nicht so.
Nee, weiß ich nicht, da weiß ich jetzt nicht.
Ja, gut, aber also ich glaube, darauf können wir uns erstmal einigen, dass JavaScript und Co. sind erstmal, haben halt nur einen Main-Loop, der im Endeffekt läuft, und man muss jetzt
ich damit... Ich hätte jetzt darauf gewettet, dass da jetzt eine Beleidigung kommt.
Was?
Wie konntest du das jetzt, wie konntest du den einfach so ziehen lassen?
Ja, manchmal legt man halt einfach den Ball auf den Elfmeterpunkt und dann schießt man da trotzdem am Tor vorbei.
Das ist richtig, ja.
Nee, genau, also das Thema, und dann hat man halt I.O. oder hat irgendwelche, ja genau, man hat halt einfach I.O., dass halt das irgendwie länger dauert, und genau. Das ist eigentlich so die Herle, also am Ende so sozusagen der Schluss, den er zieht, oder?
Ich glaube, sein Punkt ist erstmal, er hat sich aufgeregt über irgendjemanden, der eben ein neues Feature oder eine neue Programmiersprache gezeigt hat, der dieses tolle Feature hat, und das Feature war wohl Async Await. Mhm. Und das hat er dann halt relativ wordy hergeleitet, mit diesen Red and Blue Functions.
Auf die Gefahr hin, dass wir jetzt in eine ganz falsche Richtung abbiegen, die wir eigentlich gar nicht in der Folge haben, aber ist dieser ganze Blogpost vielleicht einfach etwas, was auf Nerd Arrogance entstanden ist?
Ja.
Weil ich muss diesen Idioten muss ich immer wieder erklären, dass Async Await ja voll doof ist, und darum habe ich jetzt einen Blogpost geschrieben, der sogar den Leuten, die es nicht verstehen wollen, das.
Ja, vielleicht können wir mal eine Folge auch über Nerd Arrogance machen,
ja.
Und das könnte ja vielleicht eine ganz gute Sache sein.
Mhm.
Ja, glaube ich schon. Aber wie du es am Anfang erwähnt hast, der Typ hat, glaube ich, relativ viel Ahnung, also auf sehr hohem theoretischen Level, wie denn so Programmiersprachen aufgebaut sind, und kann das aus meiner Sicht auch relativ gut erklären und das Ganze runterbrechen.
Ja.
Und das Ganze auf einem, das Ganze so mit Analogien verarbeiten, dass man da ganz gut mit klarkommt.
Mhm. Okay.
Das finde ich jetzt ganz gut. Nerd Arrogant, ja, wahrscheinlich.
Mhm.
Aber ja, gut, voll.
Ja. Okay, dann lass uns jetzt mal gleich kurz über dein Thema mit den Green Threads reden, weil das ist nämlich auch was mir eingefallen ist. Er sagt ja dann so ein bisschen, oder ich als Java-Entwickler lese natürlich, dass er da sagt, also Java ist ja einfach richtig geil. Ganz ehrlich, also da gibt's ja gar keine Probleme.
Da fällt
mir direkt die Lampe hier hinter mir um.
Ja.
Also in Java gibt's einfach keine Probleme, weil da gibt's ja Threads. Von daher, problem solved. Und das fand ich irgendwie ein bisschen lustig, aus heutiger Sicht mir das anzugucken, weil seit 2015 ist halt auch ein bisschen Zeit ins Land gegangen. Und tatsächlich hat man ja selbst, wenn man Threads hat, irgendwann das Problem, dass man zu wenig Threads hat quasi. Mhm. Und dass man, wenn Threads halt blockiert werden in einer JVM, dass es halt dann irgendwann nicht mehr weitergeht. Und daraus entstehen ja dann so Sachen wie Reactive und halt, ja, Reactive Streams und weiß ich nicht was für Sachen und Akka und hast du nicht gesehen? Das sind ja alles nur Workarounds, oder nicht Workarounds, das sind ja einfach alles nur Lösungsversuche für Multithreaded Programmierung. Weil jetzt zu sagen, ja, Threads sind die Lösung, ja, okay, versuch mal ein Programm richtig aufzubauen, mit das halt mit mehreren Threads Dinge tut.
Ja, also was er dann, also warum Threads, da muss ich mir jetzt vielleicht helfen, aber die Idee ist, dass ich halt keinen Callstack habe, durch den ich jetzt wild hin und her springen muss und den ich irgendwie aufbauen muss und wo ich selber mein Programm anpassen muss, je nachdem, ob das jetzt asynchron oder synchron ist. Mhm. Also quasi die Asynchronität zwingt mich, mein komplettes Programm zu ändern. Mhm. Und die, wenn ich einen Thread habe, der quasi, wo ich selber den Callstack wechseln kann und Nachrichten übergeben kann, ist so seine Behauptung, dann ist mein Code davon befreit, rot oder blau zu sein. Und dann ist meine These, ist der Code dann nicht immer rot?
Nee, ist er nicht. Aber ich glaube halt, dass die These von ihm gar nicht stimmt, dass der Code nicht farbig ist. Weil was du in Java machst, ist, klar, du kannst halt mit Threads arbeiten und kannst halt einfach blockende Operationen aufrufen. Du kannst halt einfach sagen, okay, ja, was auch immer. Also normalerweise ist ja so, oder es ist ja eigentlich nicht so. Du willst ja eigentlich nicht blockieren, sondern du willst ja die Zeit nutzen, um was anderes zu tun. Das heißt, was machst du? Du gibst halt eine Future zurück. So, und dann hast du jetzt die Future in der Hand und dann bist du wieder eigentlich bei etwas, was ein bisschen schlechter ist als ein Promise.
Ja.
Sogar deutlich schlechter eigentlich, weil die, es gibt ja in Java gab es ja früher das Future-Interface, das hat ja, das konnte ja nichts, das war einfach nur Get. Hast halt eine Future zurückgekriegt, kannst du Get aufrufen und warten. Und dann hinterher gab es ja die Completable Future, die ist ein bisschen besser, aber boah, ey, also das Ding richtig zu benutzen, das ist schon, ich sag mal, nicht so einfach, ne?
Okay.
Weil du hast dann halt so Methoden, ich weiß nicht, ob ich da jetzt ins Detail gehen soll, ich mach's einfach mal. Du hast dann so Methoden wie, weiß nicht, when completed oder then run und also ganz viele verschiedene, irgendwie ganz viele Methoden, die mit then irgendwas anfangen, ganz viele, die mit irgendwie when irgendwas anfangen, dann exceptionally und weiß nicht was. Und da, wenn du die aufrufst, dann denkst du eigentlich, dass du quasi auf der Future ein Callback anmeldest. Die geben aber gleichzeitig selber auch wieder eine Future zurück, damit du dieses Chaining machen kannst. Und wenn du da nicht aufpasst und dann quasi den falschen Return-Value zurückgibst, dann, ja, jetzt ist es ein bisschen schwierig zu erklären, ohne dass man den Code sieht, aber es ist auf jeden Fall relativ, man muss relativ aufpassen, was man da macht. Dadurch, dass man diese Fluent-API hat, die so wird, als ob man da einfach Sachen hintereinander anmelden kann. Und ja, genau, das ist der Punkt, der mir dazu einfällt. Also das ist auch nicht alles toll. Vielleicht liegt es daran, dass diese API von Completable Future einfach nicht so gut ist. Aber auf jeden Fall, wenn du in Java so einen Code schreibst, dann machst du es halt entweder mit den Futures im Moment, dann hast du auch wieder roten oder blauen Code, oder du machst halt Reactive und dann hast du Publish Subscriber und das ist auch wieder was, eine komplett andere Welt. Und da ist jetzt der Bogen hin zu deinen Green Threads, weil das steht nämlich in der ganzen Herleitung. Da gab es so ein White Paper von den, ich glaube auch von Brian Götz. Der ist einfach überall der Typ. Brian Götz, der hat einfach alles gemacht. Also es gibt gerade in Java das Project Loom. Ich glaube, da hat auch der Michael Fitz damals in der Folge drüber erzählt, als er bei uns war. Da geht es darum, halt ja, leichtgewichtigere Threads in Java zu implementieren. Weil im Moment ist es halt so, dass wenn du einen Thread erzeugst, ist immer ein OS-Level-Thread, also ein Betriebssystem-Thread quasi. Also im Betriebssystem gibt es irgendwelche Threads, die Sachen machen können. Und wenn du in Java halt die Thread-Klasse benutzt, dann repräsentiert das im Endeffekt ein Betriebssystem-Thread. Und die Herleitung davon haben die halt was darüber geschrieben, warum sie da jetzt rangehen und das irgendwie anders machen wollen. Da sagt er halt auch so, ja, wir haben ja irgendwie, eigentlich ist ja alles ganz einfach. Eigentlich willst du einfach nur programmieren und wenn da irgendwie ein blockender Call ist, dann willst du eigentlich gar nicht da so viel machen und willst auch nicht irgendwie so eine komische Publish-Subscriber-API haben, die ja nur ein Workaround darum herum ist, sondern willst eigentlich so in diesem einfachen, in Anführungszeichen imperativen Programmiermodell bleiben. Aber mit den OS-Threads geht das nicht, weil die blockieren halt und machen dann irgendwelche Betriebssystemsignale und irgendwie sehr, 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 sehr low-level-mäßig und da muss halt unglaublich viel Zeug gemacht werden. Halt, da wird dann halt im CPU irgendwie der ganze Kontext irgendwo anders hin bewegt, wenn da ein anderer Thread dran ist und da werden halt Sachen gemacht, halt, also da wird halt auf der Ebene operiert von Dingen, die nur das Betriebssystem betreffen. Also das Betriebssystem weiß halt, okay, der will jetzt hier gerade, sagt jetzt gerade, ich kann gerade nicht weitermachen, lass mal einen anderen machen. Und ne, auf der Ebene werden dann halt, wird dieser Kontext-Shift gemacht. Und die Idee bei den Green Threads ist halt, dass die in der JVM implementiert sind und dass die JVM ja sehr viel genauer weiß, was gerade eigentlich vor sich geht. Also die weiß ja halt gerade, welche Methode wird aufgerufen und was wird da gerade gemacht und ist das eine IO-Operation und wartet die gerade oder nicht. Und deshalb sind die Green Threads, so wie du die genannt hast, früher hießen die mal Fibers, mittlerweile heißen die Virtual Threads in Java, viel leichtgewichtiger. Also da kannst du halt, also von diesen richtigen Threads kannst du halt auch nicht so viel erzeugen, weil die sehr schwergewichtig sind in dem Sinne. Da kannst du jetzt nicht irgendwie eine Million Threads haben, dann stürzt ja halt das Ding ab. Und von den Green Threads kannst du halt einfach eine Million Stück erzeugen und wenn der eine nicht weitermachen kann, dann macht halt der nächste weiter quasi. Das ist so ein bisschen die Idee dahinter. Und das ist dann so die große Lösung für alles irgendwie.
Okay.
Mal ganz kurz, einfach mal so kurz, als kleiner Abriss.
Ja, was er dann noch erwähnt, sind die Go-Routinen.
Die Ach so, das lässt du jetzt einfach so stehen. Gut, ja, schönen Dank, Benedikt, dass du es erzählt hast. Mir scheißegal, wir reden jetzt über Go. Geh doch mit deinem alten, eingemufften Java, geh doch weg.
Nee, das ist
Komm, kannst nicht mal sagen, dass das toll ist. Das ist eine super schöne Concurrent Future gerade ins Haus steht.
Das Project Loom höre ich jetzt auch schon seit 3 Jahren, glaube ich. Nee, weiß nicht, das ist was ich nicht verstehe so richtig, warum können JVM oder programmiersprachenspezifische Threads, warum sind die leichtgewichtiger als betriebssystemspezifische Threads?
Das ist ja schön, dass du das nicht verstehst, ich erkläre es jetzt aber auch einfach nicht.
Also sehr schön, nee. Nein, aber das ist wie kann etwas, was viel low-leveliger ist wie so ein Thread, wie kann das schwergewichtiger sein als irgendwas, was mehrere Abstraktionsstufen weiter oben implementiert ist? Wie kann das leichtgewichtiger sein? Das verstehe ich so rein konzeptionell nicht.
Das macht aber aus meiner Sicht, verstehe ich das schon. Das habe ich gerade so ein bisschen versucht zu erklären, als ich gesagt habe, okay, das wird jetzt auf der Ebene vom Betriebssystem gemacht. Du musst ja, also das Betriebssystem, das weiß ja im Prinzip nichts darüber, was eine Java-Anwendung ist. Das sieht halt, okay, da ist gerade eine Anwendung, die hat gesagt, die braucht einen Thread. Und jetzt macht die Sachen. Und da liegen halt irgendwelche Sachen auf dem, weiß ich nicht, auf dem Stack oder wo auch immer. Und dann sagt die, okay, jetzt habe ich jetzt hier, also Kontextwechsel, anderer Thread. Und dann macht das halt auf Betriebssystemebene, werden dann da Dinge getan. Das Betriebssystem weiß nicht davon, dass es irgendwie Objekte gibt und dass es einen Heap und einen Stack gibt und dass es einen Off-Heap-Memory-Bereich gibt und was das für Operationen sind, die da ausgeführt werden, dass das irgendwie, keine Ahnung, eine Java-IO-File-Operation ist oder so. Und dadurch, wenn du da viel mehr Wissen drüber hast, was da gerade passiert, und die JVM weiß ja, was da für Dinge passieren, kann ich mir schon vorstellen, dass du das, wenn du das auf der Ebene implementierst, da das optimierter einfach diese Operation machen kannst, weil du halt irgendwie weißt, okay, ich habe ja hier meinen schön organisierten Java-Heap, der irgendwelche Sachen hat und da kann ich mal eben was ablegen und das geht auch irgendwie schneller von der Hand als jetzt irgendwie, weiß ich nicht, das OS da irgendwelche RAM-Bereiche hin und her bewegt oder keine Ahnung was. Also als ich es gelesen habe von Brian Goetz, ich kann es jetzt natürlich nicht so gut erklären wie Brian Goetz, muss ich sagen, muss ich zugeben. Meine Erklärung ist nicht so gut wie seine.
Glaube ich schon.
Aber als ich es gelesen habe, dachte ich mir so, ja, macht Sinn. Er hat recht, der Mann. Das stelle ich auch nicht in Frage, ehrlich gesagt.
Wer bin ich, Brian Goetz quasi in Frage zu stellen und wer bin ich quasi dich in Frage zu stellen?
Richtig. Du kannst aber auch gerne dein iPad nehmen und mal gerade den Statusreport zum Project Loom aufmachen und mal eben schnell durchlesen. Und ich unterhalte mich so lange über was anderes mit den Hörern.
Ach so. Weiß ich nicht.
Ja.
Darf ich jetzt meinen einzigen Satz zu den Goroutinen machen?
Wenn du ihn irgendwie clever und elegant mit Coroutinen verknüpfst.
Den Satz über Goroutinen?
Ja.
Mit Coroutinen? Nee, da kann ich jetzt auch nicht so viel Kenntnis zu heucheln. Ich habe mit Go wenig Berührungspunkte.
Ja.
Ich habe nur Go-Routinen immer mal gehört und das, was ihm da gefällt, anno 2015, ist genau der Punkt, dass ich, dass es in Go offenbar geschafft wurde, diese Asynchronität in blauen Funktionen einzubauen. Und dass ich da über Go-Routinen eine Nebenläufigkeit hinkriege. Und dann, ich glaube, ich kommuniziere dann irgendwie über Channel. Mhm. So ist das Ding da.
Ja.
Das heißt, ich mache dann quasi wie in, ich verstehe das so in Java, New Thread. Aber ich habe dann irgendwie implizit so einen Channel, der dabei ist, über den ich dann irgendwie kommunizieren kann.
Ja.
Und das,
ja, ich habe da auch schon öfter von gehört, dass das in Go total toll sein soll. Habe es mir aber nie wirklich angeguckt.
Ja gut, Go hat dafür andere Probleme. Aber
zum Beispiel keine Generics. ja, du hast vorhin schon mal irgendwie gesagt, Java und Threads und so weiter, oh, da lasse ich lieber die Finger von.
Habe ich das gesagt?
Ja, du hast gesagt, das ist eher für dich immer so ein bisschen, was ich auch, da würde ich total unterschreiben. Mhm. Also ich finde, ehrlich gesagt, weil das finde ich halt so lustig an dem Blogpost, da ist halt so ein kurzer Absatz nach Motto, ja, in Java ist ja alles toll. Mhm. Und ich habe das so gelesen, dachte so, ja, okay, wir haben Threads, aber es ist halt trotzdem wahnsinnig kompliziert, diesen Code richtig hinzukriegen. Was halt dann auch wieder Thema Mutability und ne, dann werden halt Sachen geändert und dann hast du irgendwie, oder hast verschiedene Threads, die parallel laufen, dann hast du wieder Race Conditions und dann hast du einen Deadlock und ja.
Ja, Gedanke.
Das hast du in JavaScript ja nicht.
Das habe ich da nicht, genau.
Ja.
Gedanke.
Das ist alles besser.
Das ist alles besser. Mhm. Gedanke. Sind Red and Blue Functions denn so schlimm, wie der Autor behauptet? Also, ich habe es ja wie überall, habe ich ja ein Trade-off zwischen mehreren Problemen. Mhm. Und ich tausche ein Problem gegen das andere.
Ja.
Ich tausche jetzt bei async await, muss kurz mal gähnen. Weil es ist schon sehr spät. Es ist nicht mal das, oh, guck mal, ich bin kurz vor ins Bett gehen. Ich werde um 10:30 einfach einpennen. Es tut mir jetzt schon leid, ist mir mehr egal. Ich tausche da, ich sag mal, Lesbarkeit.
Ja.
Also ist ja mal, dass eine Funktion von blau nach rot zu vom ändern, das ist ja Implementierungsaufwand und kein Leseaufwand. Beim Lesen stört es mich nicht. Weil dann ist das ja schon fertig, aber wenn ich diesen Code lese, liest er sich imperativ und ich lese mit so ein paar Fußnoten dran, dass das Ding asynchron ist. Allerdings kann ich das relativ, ja, ich kann es gut lesen, wohingegen ich jetzt, wenn ich mir so Java-Thread-basierten, zumindest einen Oldschool-Java-Thread-basierten Code angucke, der ist ja schon relativ verbos.
Der ist vor allen Dingen auch nicht einfach zu verstehen. Weil
genau, ich sehe, wenn ich jetzt so einen async await Code habe, da habe ich zweimal await call database, await send data to web service. Und das jetzt in so einen Thread gegossen, also in so einen new Thread gegossen, ist wahrscheinlich schon ein bisschen aufwendiger.
Ja gut, da gibt es natürlich mittlerweile auch jetzt andere Möglichkeiten mit dem Executor-Service oder so, dass du das irgendwie ganz nett machen kannst.
In Kotlin ist es natürlich ja auch, da müssen wir ja gar nicht von an.
Ja. Ich glaube, also die Herausforderung jetzt, wenn du das jetzt bei an das Java-Beispiel denkst, ist eher halt genau diese Kommunikation zwischen den Threads hinzukriegen. Du hast halt in JavaScript oder anderen Sprachen hast du halt gar nicht das Problem, dass du über Thread-Grenzen hinweg kommunizieren musst und entsprechend auch halt diese Memory-Synchronisationspunkte irgendwie brauchst. Das ist halt bei Java ein großes Problem und da hast du halt immer wieder so den Punkt, da denkst du, scheiße, da habe ich jetzt nur eine Hashmap benutzt, anstatt eine Concurrent Hashmap. Und manchmal reicht noch nicht mal eine Concurrent Hashmap, um den Code halt korrekt zu machen. Und das ist dann wirklich, also das ist schon so, wo ich sagen muss, da komme ich ja dann auch immer an meine Grenzen, diese Sachen richtig zu machen. Das ist halt echt schwer, das richtig zu bauen, weil das ist dann auch schwierig zu testen irgendwie. Dann machst du halt so Sachen wie, ja, jetzt rufe ich die Funktion einfach mal mit 100 Threads gleichzeitig auf und gucke, ob die immer noch richtig funktioniert. Und ja, das ist dann wirklich haarig irgendwie. Was ich gerade denke, weil du gesagt hast, ja, sollte man nicht einfach alles rot machen? Da habe ich mir die Frage gestellt, ist eigentlich Akka nicht genau das, alles rot zu machen? Jede Funktion ist quasi asynchron, weil der Aktor, der kriegt eine Nachricht, der schickt halt irgendwann eine Antwort zurück. Ist das vielleicht genau das? Ist nicht am Ende des Tages Akka mal wieder die Lösung für alles, für alle Fragen und alle Probleme?
Ja, und ich glaube, damit können wir den Podcast einstellen. Also wir haben die Lösung gefunden.
Ja.
Ja, ich hatte mir das jetzt etwas anders vorgestellt, aber ja. Ja.
Wie hast du das denn vorgestellt? Wir können auch deine Richtung mal gehen.
Nee, also Akka ist das Ding, ich hab alles rot.
Genau.
Das stimmt, ja. Nee, also meine These war jetzt, was passiert, wenn ich an jede, ja, hier Cosmos JavaScript, wenn ich jede meiner Funktionen async mache?
Mhm.
Also zumindest allen meinen User-Code.
Ja.
Ich mache den komplett async. Und wenn der komplett async ist, könnte ich mir einen kleinen Transpiler schreiben, der mir dieses Async da vor jede Funktion vorknallt und vor jeden Funktionsaufruf ein Await vorknallt, weil es ist ja alles Async.
Ja.
Und dann wäre alles rot. Ich merke es noch nicht mehr.
Mhm.
Und da an der Stelle, das wird einen dicken Haken haben, aber den, weil ich plötzlich überall Promises habe und wahrscheinlich auch wahrscheinlich, wenn ich mit Bibliotheken umgehe, ja, ich glaube, ganz so einfach ist es dann nicht, weil da würde ich ja plötzlich irgendwo ein Promise dann reingeben.
Mhm.
Nee, ganz so einfach ist es dann nicht und ich glaube, ich vergesse auch jetzt den ganz großen Punkt einfach, aber naja.
Ja, ich glaube, das hatten wir auch gerade schon irgendwie rausgearbeitet, oder? Also du kannst halt auf einem Array, kannst du jetzt nicht irgendwie Map aufrufen mit einer Funktion, die ein Promise zurückgibt.
Aber du wolltest ja gerade mal auf den Punkt hinaus. Das, du wolltest es ja doch nochmal aufrollen, habe ich dich verstanden.
Ach so.
Oder, das hast du jetzt vor 2 Minuten gesagt. Vielleicht hast du es vergessen.
Nee.
Es kann vorkommen.
Ich hatte das Gefühl, dass ich dir mit meinem Ackerpunkt so ein bisschen in die Parade gefahren bin und wollte dir nochmal die Gelegenheit geben, deinen Punkt lieber nochmal zu machen.
Nee. Es war alles gut.
Ja,
Acker. Der Ackerpunkt ist.
Der Ackerpunkt ist mal ja.
Ich weiß nicht, ob ich das. Ich glaube, meine Haltung zu Acker ist. Glaube ich, unverändert.
Ja.
Ich weiß, du bist Acker-Fanboy, wollte man das?
Nee, ich bin nicht Acker-Fanboy.
Oh, du ruderst zurück?
Nee. Also ich sehe, was die Idee finde ich halt irgendwie clever, zu sagen, letztlich hast du immer irgendwo diesen asynchronen Code oder du hast diese asynchronen Calls und jetzt hast du halt entweder in Java hast du halt entweder Funktionen, wo du es gar nicht siehst, rufst halt eine Methode auf und siehst nicht, du winkst ja mit dem Bier.
Ich weiß nicht, wir gucken auf die Uhr. Ist es Zeit noch für ein Bier oder beendet?
Das kommt drauf an, wenn du sagst, du nimmst den Zug, der um 20 vorkommt, dann müssen wir jetzt relativ schnell trinken. Und
nee, das, der ist
abgefahren.
Der ist abgefahren. Der
Zug. Bist du sicher, dass danach überhaupt noch ein Zug kommt, Holger? Bestimmt,
gucken,
oder?
Wir gucken jetzt in der Folge nach Zügen.
Ja, du hast recht, da kommt bestimmt ein Zug. Ja, komm, dann machen wir hier das nächste IPA auf, oder? Das Mac Gargles.
Mhm.
Ich weiß nicht, wie man es irisch richtig ausspricht.
Mhm.
Und dann schauen wir mal, ob die Iren...
Wir machen hier alles für den Hörer.
Richtig. Das lassen wir mal hier aus der Flasche. Ein irisches IPA. Dann kannst du noch mal den Tasting Guide hinten vorlesen, was wir da gleich schmecken werden.
Oh, ich sehe doch hier gerade gar nichts.
Echt? Soll ich ein bisschen heller machen?
Tropical Assault, Restrained Malt, Gentle Balance, Fruit Finish. Oh, meine Augen.
Ja. Ja, dann. Ach so, da kommt noch was. Da kommt noch ein bisschen mehr. Dankeschön. Oh, das riecht aber deutlich besser als das Weizheit.
Mhm.
Ja, doch, ich finde schon. Da kommt ein bisschen Hopfen auch.
Mhm. Ja, komm. Das ist immer lecker.
Mhm, finde ich auch. Schmackofazzi.
Mhm. Oh, der McGargle hier. McGargles.
Ja.
Ich dachte, hier steht schon irgendwie Rive drauf oder sowas.
Nee, bestimmt irgendwo im Subtext. Nee, dieses Craft-Bier-Regal da in dem Rewe ist wirklich schon ganz okay. Also für einen Supermarkt in einem Vorort von einer Stadt, die der Vorort von einer größeren Stadt ist, ist es okay, würde ich sagen.
Achso, na gut.
Genau, Thema Acker. Ich finde den Gedanken gar nicht so schlecht, weil in Java hast du halt, kannst du Methoden haben, denen du gar nicht ansiehst, dass die blockieren, mhm, und dass du da irgendwie jetzt gerade auf eine Datenbank wartest, bis die mal bereit ist, dir ein Ergebnis zu geben.
Mhm.
Oder du hast halt die Methoden, die dir explizit eine Future oder sogar vielleicht auch ein Promise oder Publish Subscriber oder irgendwas zurückgeben. Und da sagt man bei Acker einfach, weißt du was, wir machen einfach alles Fire-and-Forget-Style und du kannst halt eine Nachricht schicken und wenn du Glück hast, kriegst du irgendwann mal eine Antwort zurück und dementsprechend musst du auch programmieren.
Mhm.
Und
das stimmt schon.
Deshalb ist das, glaube ich, für verteilte Systeme gar nicht so schlecht.
Ja.
Also das ist vielleicht auch nochmal ein Punkt. Letztlich läufst du ja in diese Probleme erst dann rein, wenn du entweder verteilte Probleme. Wir haben hier total verteilte Probleme. Verteilte Systeme hast, mhm. Oder wenn du mehr als ein CPU benutzen willst, ne?
Mhm.
Oder?
Stimmt, ja. Gut, mehr als eine CPU benutzen.
Ist im Jahr 2020 nicht so unwahrscheinlich, dass du es möchtest.
Ja, aber möchte ich mich da wirklich, es gibt Probleme, da möchte ich mich da wirklich selber drum kümmern. Aber eigentlich sollte doch das System unten drunter mir das wegnehmen.
Mhm.
Hätte ich jetzt gesagt. Also es mag Probleme vielleicht für Computerspiele oder sowas geben. Da will ich das vielleicht selber ganz genau im Kern haben. Aber wenn ich jetzt meine Business-Anwendung habe, die jetzt eine Datenbank aufruft und sonst wie, will ich da wirklich sowas drin haben? Customer gets registration number, aber von CPU 3.
Nee,
also dieser Mismatch.
Ja, aber du kannst ja nicht jedes Problem auf mehrere CPUs aufteilen. Also
das ist richtig, aber das ist richtig, Punkt.
Genau, also es gibt ja, also ich glaube, da muss man ein bisschen differenzieren. Also du hast natürlich, wenn du jetzt eine Webanwendung hast, eine klassische Java-Webanwendung, hast du ja schon einen Thread-Pool, einen Request-Bearbeitungs-Thread-Pool in deinem Tomcat, der ja im Prinzip das genau für dich macht, der
sich
darum kümmert.
Und du hast sowas wie zum Beispiel deinen Stream.parallel, was sowas auch machen kann.
Mhm. Wobei das aus meiner Sicht eigentlich so gut wie keiner benutzt, oder? Habe ich noch nie so wirklich.
Ja, aber.
Das ist so eine Verheißung. Wenn du jetzt diese magische Methode aufrufst, dann wird deine Stream-Operation auf einmal auf allen 12 CPUs aufgeführt.
Ja.
Und du denkst so, geil, dann habe ich das, was die In-Memory-Datenstruktur habe ich dann über 12 CPUs gemappt, aber ich warte trotzdem irgendwie 2 Sekunden auf die Datenbank. So. Okay.
Ja, das ist ja, es macht ja dann auch bei. Wenn ich dann in meiner Cloud-Umgebung sowieso nur eine CPU habe, macht das ja vielleicht auch keinen Sinn.
Ja.
Nein, aber
da kommt wieder die Cloud-IDE. Wenn du da programmierst und dann hast du ja nur in der Cloud-IDE hast du ja dann auch nur ein CPU.
Das kann sein, ja. Das kann sein. Worauf ich hinaus wollte, war aber das wäre für mich diese Art der Abstraktion, die ich dann da sehen würde. Also da übernimmt die JVM ja auch für mich das Verteilen auf die verschiedenen CPUs.
Mhm.
Und nicht ich selber.
Ja.
Also
trotzdem kann es ja sein, dass du selbst bei deiner, bleiben wir mal bei dem Web-Anwendungsbeispiel, da hast du irgendwie ein Compute-Intensive-Problem.
Mhm.
Du musst irgendwie, weiß ich nicht, die Lebensversicherungsprämien-Summe irgendwas, keine Ahnung, berechnen. Mathematisch komplexes Problem, was man aber mit Compute-Ressourcen lösen kann.
Mhm.
Und dann bist du ja an dem Punkt, wo du vielleicht diese Berechnung parallel auf mehreren CPUs ausführen möchtest, um die schnell zu bearbeiten. Und dann muss ja dein User-Code irgendwo haben, der muss irgendwo so eine Stelle haben.
Eine Sollbruchstelle.
Der muss eine Sollbruchstelle haben, an der sagt, okay, das sind jetzt die Teilprobleme, die ich jetzt verteile.
Ja.
Und der muss auch irgendwo das zusammenführende Ergebnisse haben, oder?
Ja. Ja. Aber also da klingelt irgendwas, dass es sowas schon, das müsste ich jetzt wissen,
wo sowas schon gelöst wurde.
In Smalltalk.
In Smalltalk, ja. Ja. Ist sowas nicht, klingt da, das klingt für mich erstmal nach MapReduce, also nach diesem verteilten MapReduce. Mhm. Also nicht nach der Map-Function und der Reduce-Function, wo ich genau sowas habe. Und dann weiß ich nicht. Irgendwas, da bin ich jetzt aber zu wenig.
Da sind wir jetzt, da bist du nicht vorbereitet. Hast du jetzt nicht irgendwas auf deinem iPad vorbereitet für, ne?
Da müsste ich jetzt in meinem iPad erst suchen.
Ja.
Oder ich müsste kurz Michael Fitz anrufen.
Ja, der wüsste das. Aber jetzt ohne Michael Fitz, kommt da noch mehr von uns beiden oder haben wir uns irgendwie. Haben uns jetzt daran abgearbeitet an diesem Blogpost. Was ist das, was bleibt, Holger? Was macht das mit dir?
Also ich, wie gesagt, ich fand den Blogpost gut, auch wenn der jetzt schon uralt ist. Mhm. 2015. Da gab es uns noch gar nicht.
Nee. Das ist quasi Pre-AutoGridFM-Ära.
Da hätte Bob Niestrom den Artikel geschrieben, wenn er gewusst hätte, dass es uns.
Dass der hart zerrissen wird bei AutoGridFM.
Wahrscheinlich nicht.
Ja.
Ich glaube nicht. Ich fand den aber gut. Also ich fand auch die, das, was er sonst noch so geschrieben hat, der hat danach noch oder da davor über Iteration geschrieben, wo er da das mit dem Callstack noch so ein bisschen auseinandergenommen hat, fand ich gut. Ich habe da viel gelernt. Ich habe, muss sagen, selten so tiefe und gute Blog-Postings gesehen. Ich fand den, ich mag so Stil. Ich fand auch damals den Beilblock gut. Mhm. Kennst du den Beilblock noch? Das ist so ein Typ, der irgendwie in einer JEE Export Group drin gesessen hat und eine dermaßen unflätige Sprache benutzt hat, dass es eine wahre Freude war. Aber auch der war nerd arrogant as fuck. Weil das ist. Aber ich fand's erheiternd zu lesen. Das war so ein Mensch, der hatte eine sehr starke Meinung und alle anderen waren doof. Mhm. Und aber es war gut zu lesen, also weil er andere Arten von Verbindungen aufgestellt hat, genauso wie der Bob Niestrom da andere Verbindungen, also mal andere Verknüpfungen nimmt. Das finde ich ganz interessant.
Ja, ich finde auch, was ich an dem Blogpost halt mag, ist so dieses einfach mal über Programmierkonzepte nochmal drüber nachdenken, die irgendwie so selbstverständlich wirken.
Ja.
Und das einfach nochmal so in Frage stellen. Ist das wirklich cool, was wir hier haben oder nicht? Hm. Und ich fand auch deinen Punkt gut zu sagen, ja, okay, man tauscht halt ein Problem gegen ein anderes. Das muss jetzt nicht grundsätzlich schlecht sein. Also es ist auch ein guter Gedanke. Hm. Danke dafür, Holger. Dass du hier so gute Gedanken in den Podcast bringst.
Vielen gerne.
Insofern kann ich hier nur noch mal dafür werben, sich das mal durchzulesen. Das ist auf jeden Fall echt ein ziemlich cooler Blogpost.
Und er hat auch, glaube ich, jetzt nach 5 Jahren auch mal wieder einen neuen Blogpost auf seinem
Blog. Oh.
Weil er hat.
Vielleicht reden wir darüber in der nächsten Folge.
Er hat jetzt ein Buch über Crafting Interpreters ist sein neues Buch. Okay. Wollen wir mal kurz gucken?
Also wenn das nicht auf der Bestsellerliste landet, dann weiß ich aber auch nicht.
Der Artikel nennt sich Crafting Interpreters.
Also das hört sich nach einem Buch für eine relativ spitze Zielgruppe an, ehrlich gesagt.
Ja, aber wenn das, muss sagen, wenn das genauso geschrieben ist.
Dann würdest du das trotzdem durchlesen, ne?
Dann würde ich das trotzdem durchlesen.
Ja, ne? Dann würde ich sagen, direkt auf die Kaufliste und dann ab dafür.
Direkt auf die Kaufliste. Ja, nee, ich hab jetzt schon was.
Da hören wir dann vielleicht in einer der nächsten Folgen von.
Ja, wenn ich dich dazu überrede, kriege ich auch dieses entsprechende Buch zu lesen.
Ich kann es mir gerne kaufen. Das heißt aber nicht, dass ich es lese.
Das ist genauso wie mit Blogpost.
Ja, genau. So, ja? Aber den habe ich gelesen, auf dem Weg zum Bahnhof.
Sehr schön. Wie hast du das denn gemacht? Du bist gelaufen und hast den dann...
Ja, so.
Oh, sehr schön.
Ja, Holger, ich glaube, das war doch mal ein nettes Gespräch.
Ja, das hat mich Spaß gemacht.
Das war mal wieder ein bisschen handfester, weißt du? Da wurde auch mal ein bisschen über Threads und Callstacks geredet, ne? Nicht immer nur so ein Larifari, bla bla, wie die letzten Folgen, sondern mal wieder richtig, richtig ans Eingemachte sind wir mal wieder rangegangen.
Da wurde der Compiler wieder ausgepackt.
Richtig. Das rote Buch, oder wie das heißt? Das Drachenbuch.
Das Drachenbuch, genau, ja.
Hast du das Drachenbuch?
Nee, glaub nicht.
Ich kenn's auch noch vom Hören sagen.
Ich hab's gelesen.
Gelesen hast du es? Wow, okay.
Ich habe damals die legendäre Compilerbau-Vorlesung bei uns. Die aber, man konnte die Prüfung machen, aber die Vorlesung wurde nicht mehr gehalten. Also der Prof, das war schon so ein alter Mensch, der da schon emeritiert war, so ein alter Granden der Informatik. Und der hatte einfach keinen Bock mehr, diese Compiler-Bau-Vorlesung jetzt zum 613. Mal zu halten. Lest euch einfach das Buch durch und ich prüfe euch. Und das ist
okay.
Das war quasi so eine Standardprüfung. Und die war jetzt nicht einfach, aber die war schon relativ vorhersagbar.
Okay.
Also man wusste, mit wie viel Aufwand man die besteht. Aber das war gut.
Ja. Ja, nice.
Ja.
Dann würde ich sagen, beim nächsten Mal bauen wir mal zusammen einen Compiler. Wir zwei.
Du hast doch schon einen Compiler gebaut?
Da hast du recht, ja. Stimmt. Ja. Den habe ich sogar auf GitHub gepackt. Aber
geil.
Nur geheim, weil man darf ja auf Coursera nicht die Antworten verraten. Und ja, ich weiß nicht, hast du noch irgendwelche letzten Worte oder sollen wir den Sack einfach mal zumachen?
Ich habe einfach keine letzten Worte. Nee.
Ich glaube, wir sehen uns jetzt erstmal eine ganze Weile nicht mehr zum Podcast, ne? Wenn ich das richtig auf dem Schirm habe, oder?
Vielleicht könnten wir nächste Woche eine Remote-Aufnahme aufnehmen, falls wir feststellen, weil wir planen das natürlich jetzt nicht. Wie unser Voraufnahmeplan aussieht.
Ja.
Aber ich glaube, das passt.
Das würde ich dir einfach überlassen, wie sich das einrichten lässt mit deinen Plänen. Denn, aber ansonsten, ich habe Zeit.
Mal gucken, vielleicht machen wir das. Ansonsten, vielen Dank fürs Zuhören.
Ich danke auch. Ich würde sagen, dann hören wir uns, wenn wir uns das nächste Mal sprechen und hören.
Bis gut, zum nächsten Leute. Mal, bleibt gesund.
Gute Tschüss. Fahrt und viel Spaß und so weiter und so fort. Ciao. Und dann mache ich einfach mal die Testaufnahme an und schaue mir mal an, wie das hier aussieht.
Boah.
Und es sieht extrem klein und piepsig aus. Da muss auf jeden Fall mehr gehen.
Meinst du?
Ich mache das hier mal viel lauter.
Boah, ich mach mal hier.
Dich mache ich auch viel lauter. So ist es, glaube ich, gut. Ja, so. Mhm. Ich bin laut genug.
Klar. Und ich jetzt? Wie sieht es bei mir aus?
Du bist viel zu laut.
Boah, ich sitze hier Bob Rock. Nee, wie heißt der hier? Der Rob Dingsbums? Der alte Produzent, der hier die ganzen Slayer-Alben aufgenommen hat und wie der hier die Metallica-Alben aufgenommen hat.
Ich muss sagen, ich habe keine Ahnung, von wem du sprichst.
Wie der Produzent von Metallica, Alter. Und von Slayer und von... Weißt du, du bist mal wieder nicht im Bilde.
Nee. Kannst du dir vorstellen, so eine Folge aufzunehmen, Holger? Du sitzt da sehr chillaxed.
Das weiß ich nicht. Das hat schon so was, dass wir irgendwie, also... Weiß ich nicht. Schon so ein bisschen entitled.
Also ich sag mal, wenn wir irgendwann mal in ein neues Studio umziehen sollten, also quasi aus unseren Büros mal in ein wirkliches Studio,
ja.
Dann wird es auf jeden Fall sehr gemütliche Sessel geben, wo man einfach mal so ein bisschen auch die Gedanken schweifen lassen kann.
So ja.
Einfach mal so.
Vielleicht schlafen wir auch in der Folge einfach auch mal ein.
Ja.
Dann hörst du einfach so eine halbe Stunde mal so.
Wäre doch mal eine Abwechslung, dass nicht die Hörer einschlafen, sondern wir.
Ja gut.
Aber ich glaube, das wird eine Knallerfolge.
Ich weiß es noch nicht.
Du hast dein iPad dabei.
Ja.
Du hast alle, du hast den Blogpost und die verlinkten Links gelesen. Ich muss sagen, ich habe den Blogpost auf dem Weg zum Bahnhof gelesen, als ich dich abgeholt habe. Und die letzten Kapitel musste ich eher überfliegen. Also da habe ich nur noch so in jedem Abschnitt so 1 bis 2 Wörter nur gelesen. Aber ich glaube, du hast da die harten Themen und die harten Thesen. Und
ja, weiß ich noch. Ja, mal gucken. Ja, boah, kriegen wir hin.
Ja, das hört sich hier gut an. Ich guck mal gerade.
Mhm.